Der standhafte Zinnsoldat. Es waren einmal 25 Zinnsoldaten, die waren allesamt aus demselben alten Zinnlöffel gegossen. Sie hielten das Gewehr im Arm und schauten unentwegt geradeaus. In ihrer roten und blauen Uniform glich einer dem anderen leibhaftig. Nur ein einziger war anders. Er hatte nur ein Bein. Er war nämlich als letzter gegossen worden. Und da war nicht mehr genug Zinn da. Aber er stand auf seinem einen Bein ebenso fest wie die anderen auf ihren Zweien, hielt sein Gewehr genauso und sah ebenso tapfer geradeaus. Eines Abends, als alle anderen wieder in ihre Schachtel kamen, hatte sich unser Zinnsoldat hinter ein Buch gestellt und schaute von dort aus immer nur zu der kleinen Tänzerin aus Papier hinüber. Die hob ein Bein so hoch, dass er es nicht mehr sehen konnte. Und da glaubte er, sie habe gerade nur so ein Bein wie er selbst. Er dachte, wie gut sie doch zueinander passen würden. Sie hatte ein schönes Kleid an und ein blaues, schmales Band über den Schultern, wie eine Schärpe. Und mittendrauf saß ein glänzender Stern, so groß wie ihr Gesicht. Als die Uhr 12 schlug, sprang der Deckel der Schnupftabakdose auf und ein kleiner, schwarzer Kobold schoss heraus. »Zinnsoldat«, rief er böse, »halte deine Augen im Zaum!« Doch der Zinnsoldat tat, als hörte er nicht. »Na, warte bis morgen«, drohte der Kobold. Am anderen Morgen wurde der Zinnsoldat von einem kleinen Jungen auf das Fensterbrett gestellt und war es nun der Kobold oder der Zugwind, auf einmal flog das Fenster auf und der Soldat stürzte 3 Stockwerke tief hinunter. Das war eine schreckliche Fahrt. Unten angelangt, streckte er das Bein in die Höhe und blieb mit der Helmspitze zwischen den Pflastersteinen stecken. Bald darauf gab es einen tüchtigen Platzregen. Und als der zu Ende war, kamen 2 Straßenjungen, die über die Pfützen sprangen. »Sieh mal«, rief der eine überrascht, »da liegt ein Zinnsoldat, den lassen wir jetzt segeln.« Aus einer Zeitung falteten sie ein Boot, setzten ihn vorne an den Bug und nun trieb er mit dem ablaufenden Regenwasser den Rinnstein hinunter. Mit einem Mal geriet das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke. Da schoss plötzlich eine riesige, fette Wasserratte heraus, die anscheinend dort wohnte. »Hast du einen Pass? Zeig den Pass her«, forderte sie. Aber der Zinnsoldat schwieg und hielt sein Gewehr nur noch fester. Jetzt konnte er am Ende der Brücke schon den hellen Tag sehen, dort, wo der Rinnstein in dem großen Kanal endete. Doch kaum geriet das Boot in die kräftigen Strudel, schnurrte es 3-4 Mal herum und in Sekunden war es bis zum Rand mit Wasser gefüllt, so dass es sinken musste. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser. Das Boot sank tiefer und tiefer. Das Papier löste sich mehr und mehr auf und der Zinnsoldat stürzte plötzlich hindurch. Augenblicklich wurde der tapfere Kerl von einem großen Fisch verschluckt. In dessen Bauch war es sehr dunkel und eng. Doch der Zinnsoldat blieb standhaft und hielt auch im Liegen sein Gewehr fest im Arm. Einmal machte der Fisch besonders heftige Bewegungen. Dann lag er ganz still und Plötzlich schien das Licht ganz hell. Und jemand rief, der Zinnsoldat. Der Fisch war geangelt worden, wurde verkauft und in die Küche getragen, wo ihm die Köchin den Bauch mit einem Messer aufschnitt. Und wie sonderbar es doch auf der Welt zugeht, der Zinnsoldat war in eben derselben Stube gelandet, in der er früher gewesen war. Auch die kleine Tänzerin stand noch dort auf einem Bein, das andere hoch in der Luft. Der Zinnsoldat hätte vor Rührung beinahe Zinn geweint, aber das schickt sich nicht für einen Soldaten. Da nahm ein kleiner Junge den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen, ohne jeden Grund eigentlich. Sicherlich war der Kobold in der Schnupftabakdose schuld daran. Der Zinnsoldat fühlte eine Hitze, die war einfach fürchterlich. Er merkte, dass er jetzt wohl schmelzen müsse. Aber noch stand er standhaft mit dem Gewehr im Arm. Da ging die Ofentür noch einmal auf. Und die Tänzerin flog ebenfalls in den Ofen zu ihm hinein, loderte kurz auf und war verschwunden. Da schmolz der standhafte Zinnsoldat zu einem Klumpen. Das Dienstmädchen, das am nächsten Tage die Asche herausnahm, fand darin ein kleines, blankes Zinnherz. Von der Tänzerin hingegen war nur noch der kleine Stern übrig. Und der war ganz schwarz gebrannt.
Prinzessin auf der Erbse. Ob ihr es glaubt oder nicht, dies ist eine wirklich wahre Geschichte. Es ist schon lange her, da suchte sich ein eleganter junger Prinz eine passende Frau. Die musste natürlich eine richtige Prinzessin sein, und die waren schon damals recht schwer zu finden. Er hatte schon so manche auserwählt, aber irgendetwas stimmte dann immer nicht, so dass er sich nicht entschließen konnte, sie zu heiraten. Der Prinz war darüber ganz traurig und dachte, er werde wohl nie mehr eine Braut finden. Eines Abends hatte sich die Königsfamilie im Saal des Schlosses um den Kamin gesetzt. Da zog ein gewaltiges Unwetter auf. Es blitzte und donnerte, ein heftiger Regen stürzte herunter. Es war ganz entsetzlich. Keinen Hund hätte man vor die Tür jagen mögen. Plötzlich, alle glaubten ihren Ohren nicht trauen zu können, klopfte jemand an das Stadttor. Und nach kurzer Zeit noch einmal. Da ging der alte König aufzumachen. Draußen stand ein junges Mädchen, das sah trotz des bösen Wetters sehr schön aus. Wunderschön. Und dabei lief ihm das Wasser in Strömen von den Haaren und an den kostbaren Kleidern herunter. Es lief vorne in die kleinen Schuhe hinein und hinten an den Hacken wieder heraus. Als man sie fragte, wer sie sei und woher sie käme, sagte sie, sie sei eine richtige Prinzessin. Der junge Prinz war natürlich hocherfreut, dass ihm eine Braut sozusagen direkt ins Haus kam. Aber seine Mutter wollte dem fremden Mädchen doch nicht so ohne weiteres Glauben schenken und sie beschloss, es zunächst auf eine Probe zu stellen. Während man der Prinzessin zu essen und zu trinken gab, bereitete die Königin ihr das Bett auf besondere Art. Sie nahm zunächst alle Matratzen heraus und legte dann eine einzelne Erbse auf den Boden der Bettstelle. Dann nahm sie alle Matratzen, die sie finden konnte, so etwa 20. Die legte sie oben auf die Erbse. Und dann noch einmal mindestens 20 Daunenoberdecken oben auf. Und darauf sollte nun die Prinzessin die Nacht überliegen. Am anderen Morgen fragten alle gespannt, wie sie denn geschlafen habe. »Oh, schrecklich schlecht«, stöhnte die Prinzessin. »Die ganze Nacht über habe ich kein Auge zugetan. Gott weiß, was in meinem Bett gelegen hat. Aber auch nicht eine Minute lang habe ich schlafen können. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so dass ich am ganzen Körper blaue und braune Flecken bekommen habe und mich kaum noch rühren kann. Nein, so etwas Entsetzliches.« Und sie tastete über die schmerzenden Stellen. Da wussten es der Prinz und der König. Und auch die Königin war überzeugt, dass sie eine wirkliche, echte Prinzessin war. Denn nur wer von königlicher Geburt ist, kann durch 20 Matratzen und 20 Oberbetten dazu eine winzige Erbse spüren. Nur eine Prinzessin kann so empfindlich sein. Nun, endlich hatte der junge Prinz sein Glück gefunden. Er nahm das Mädchen zur Frau und sie feierten eine königliche Hochzeit, die dauerte 3 ganze Monate, glaube ich. Die bewusste Erbse aber, die der Beweis für die Echtheit der Prinzessin war, kam in das königliche Museum. Und wer die Geschichte immer noch nicht glauben will, kann sich ja selbst überzeugen. Dort wird die Erbse nämlich noch heute ausgestellt. Schließlich ist es ja eine wahre Geschichte.
Der Schneemann. Das ist eine wunderbare Kälte. Mir knackt es richtig im ganzen Körper, sagte der Schneemann zufrieden. Der Wind kann einem schon Leben einblasen. Und wie die da oben glotzt. Damit meinte er die Sonne, die gerade am Horizont unterging. Bald darauf stand der Vollmond in der klaren blauen Luft. Da ist sie wieder von der anderen Seite. Er dachte, es sei wieder die Sonne. Das Glotzen habe ich ihr aber abgewöhnt. Ich möchte nur wissen, wie man es macht, um wie sie von der Stelle zu kommen. Am liebsten würde ich mit den Jungen auf dem Wallgraben Schlittschuh laufen. Wäh, wäh, bellte der alte Kettenhund. Wau, wau, konnte er nämlich nicht richtig aussprechen, denn er war ewig heiser. »Die Sonne wird dir das Laufen schon noch beibringen. Das habe ich bei deinem Vorgänger gesehen und bei dessen Vorgänger auch. Wäh, wäh, weg sind sie.« »Ich höre wohl nicht recht«, empörte sich der Schneemann. »Die da oben«, er deutete auf den Mond, »die da oben soll mich laufen lehren?« Die lief ja vorhin fort, als ich sie anschaute. Du weißt gar nichts, stellte der Kettenhund fest. Der da ist nämlich der Mond. Die, die vorhin weglief, war die Sonne. Und die kommt morgen wieder und wird dich bald lehren, den Wallgraben hinunterzulaufen. Wart's nur ab. Tja, pflichtete der Schneemann bei. Die ist mein Freund nicht. Das habe ich im Gefühl. Über Nacht änderte sich das Wetter. Gegen Morgen erhob sich ein eisiger Wind. Der Frost überzog Baum und Strauch mit dickem Reif, der in der Sonne blitzte. »Och, die Kälte ist so wunderbar«, meinte der Schneemann, »dass es mir im ganzen Körper knackt.« »Ruh, ruh«, stöhnte der alte Kettenhund. »Ich läge jetzt lieber am warmen Ofen.« »Ein Ofen? Was ist das?« fragte verwundert der Schneemann. Überlegte der Hund. »Das ist so gerade das Gegenteil von dir. Rabenschwarz ist er und er hat einen langen Hals mit Messingaufsatz. Holz frisst er, dass ihm die Funken nur so aus dem Munde fliegen. Wenn man neben ihm steht, ist es allerdings sehr angenehm. Schau nur durchs Fenster. Du müsstest ihn eigentlich sehen können.« Der Schneemann blickte hinunter in die Kellerwohnung der Haushälterin, wo der Ofen stand, auf 4 eisernen Beinen, ebenso groß wie er selber. »Wie sonderbar es in mir knackt«, stöhnte der Schneemann. »Werde ich jemals dort hineinkommen?« »Nein«, schüttelte der Kettenhund den Kopf, »da hinein wirst du niemals gelangen, denn wenn du an den Ofen kommst, dann bist du weg.« »Wäh, wäh.« Den ganzen Tag blickte der Schneemann in die Stube zu dem Ofen, wie doch ein Ofen herrlich leuchten kann. Wenn seine Tür sich öffnet, schlugen ihm die Flammen zum Munde heraus, und dann leuchtete jedes Mal auch das weiße Gesicht des Schneemanns flammend auf und wurde rot bis zum Herzen. »Ich halte es bald nicht mehr aus«, sagte er zum Kettenhund. »Wie schön sie ist«, er sagte tatsächlich, »sie, wenn sie mir die Zunge herausstreckt.« Am Morgen darauf waren die Scheiben der Kellerwohnung über und über mit Eisblumen bedeckt. Es waren sicherlich die schönsten Eisblumen, die je ein Schneemann gesehen hatte. Allein sie verbargen den Ofen. Die Scheiben wollten und wollten nicht auftauen. Und so konnte er sie, die er so liebte, lange nicht sehen. Es war ein Frostwetter, an dem ein Schneemann seine Freude hätte haben können. Aber er freute sich nicht. Er war unglücklich. Er hatte Ofensehnsucht. »Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann«, bellte der Kettenhund. »An der habe ich auch einmal gelitten, aber Gott sei Dank habe ich sie überstanden.« Dann knurrte er, und das Ziehen in seinem linken Hinterbein prophezeite ihm ein anderes Wetter. Das Wetter schlug tatsächlich um. Es begann zu tauen. Und je mehr das Tauwetter zunahm, umso mehr nahm der Schneemann ab. Aber er sagte nichts, er klagte nicht. Und eines Morgens brach er zusammen. Da, wo er gestanden hatte, ragte etwas wie ein Besenstiel in die Luft. Da herum hatten die Jungen ihn aufgebaut. »Ja«, knurrte der Kettenhund, »nun kann ich das mit der Ofensehnsucht auch verstehen. Der Schneemann hatte einen Ofenkratzer im Leibe. Das ist es, was sich in ihm geregt hatte. Wah, wah. Naja, jetzt hat er alles überstanden.« Und bald danach war auch der Winter wieder einmal überstanden.
des Kaisers neue Kleider. In einem Land lebte ein Kaiser, der war so ungeheuer eitel, dass er sein ganzes Geld für neue Kleider ausgab. Was Wunder, dass eines guten Tages auch zwei Betrüger kamen, die sich diese Schwäche des Herrschers zunutze machten. Sie gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie das schönste Tuch zu weben verstünden, das man sich denken könne. Die Farben und Muster seien nicht nur außergewöhnlich schön, sondern hätten auch die wundersame Eigenschaft, dass sie für jedermann unsichtbar blieben, der entweder dumm sei oder aber nichts von seinem Amte verstünde. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. Da könnte ich ja doch dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche für ihre Ämter nicht taugen. Und er gab den Betrügern viel Geld, damit sie sofort mit ihrer Arbeit beginnen könnten. Die aber steckten das Geld in die eigene Tasche, stellten zwei Webstühle auf und arbeiteten an den leeren Stühlen bis in die späte Nacht hinein. Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Zeug sind, dachte der Kaiser eines Tages. Da ihm aber doch etwas beklommen zumute war bei der merkwürdigen Kraft dieses Tuches, wollte er zunächst lieber einen anderen schicken, um zu sehen, wie es damit stünde. Sein ältester Minister ging also auf Geheiß seines Herrn in den Saal, wo die beiden Betrüger arbeiteten. Gott behüte, dachte der gute alte Minister verzweifelt. Ich kann ja gar nichts sehen. Aber er ließ es sich natürlich nicht anmerken, sondern nickte beifällig, als ihm die Weber die Farben und Muster des gar nicht vorhandenen Tuches erklärten. Der Minister lobte das Gewebe eilig in den höchsten Tönen, und bald sprachen alle Menschen im ganzen Lande von dem prächtigen Tuch. Nun wollte der Kaiser sich höchstpersönlich überzeugen. Er ging also zu den beiden listigen Betrügern hin, die fleißig ohne Faser und ohne Faden webten. Als er an den Webstuhl herantrat, erschrak er heftig. »Ich sehe ja überhaupt nichts«, dachte er. »Das ist ja schrecklich. Bin ich dumm? Tauge ich vielleicht nicht zum Kaiser?« Darum beeilte er sich zu sagen, »Oh, es ist sehr hübsch. Es hat meinen allerhöchsten Beifall.« Und seine Staatsmänner rieten ihm, die neuen Kleider bereits bei dem bevorstehenden großen Fest anzulegen. In der Nacht vor dem Fest taten die beiden Betrüger besonders beschäftigt. Sie täuschten vor, dass sie das Zeug aus dem Webstuhl nähmen. Sie schnitten mit großen Scheren durch die Luft. Sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden. Und zuletzt sagten sie, »Seht, nun sind die neuen Kleider des Kaisers fertig. Sind sie nicht prachtvoll? Sind sie nicht wunderschön? Belieben Euer Majestät, ihre Kleider abzulegen und die neuen hier vor dem großen Spiegel anzuziehen«, forderten sie den Kaiser auf. Und dann taten sie, wie wenn sie ihm Stück für Stück die neuen Kleider anzögen. Und der eitle Kaiser drehte und wendete sich vor dem Spiegel, als ob er seine Kleider von allen Seiten richtig betrachtete. »Ei, wie gut sie sitzen«, riefen alle scheinheilig. »Wie herrlich sie euch kleiden! Welches Muster, welche Farben! Welch kostbarer neuer Anzug!« Die Kammerherren taten, als trügen sie eine lange Schleppe. Sie wagten es ebenfalls nicht, sich anmerken zu lassen, dass sie in Wirklichkeit nichts sehen konnten. So ging der Kaiser unter seinem Thronhimmel einher, und alle Menschen an den Straßen und in den Fenstern sagten, »Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich! Welch wunderbare Schleppe er am Kleid hat!« Denn keiner wollte zugeben, dass er nicht sah, aus Angst, man könnte ihn für dumm halten. »Aber er hat ja gar nichts an«, rief da ganz laut ein kleiner Junge, und alle hörten es. Da löste sich die Beklommenheit der Leute, weil ein kleines Kind die Wahrheit sprach. »Er hat ja gar nichts an«, riefen sich alle schließlich gegenseitig zu. Der Kaiser konnte es zuletzt sehr wohl hören. Das gab ihm schließlich zu denken, denn ihm schien nun selbst, dass das Volk recht habe. Aber er sagte zu sich, nun musst du auch durchhalten. Und stolz schritt er weiter und die Kammerherren trugen mit ernstem Gesicht die Schleppe, die überhaupt nicht da war. Thank you.